Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktien-Podcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971.
Vor ein paar Jahren gab es die klassischen, ich nenne sie mal Corona-Hobbys. Also Puzzeln, Gesellschaftsspiele spielen. Der ein oder andere hat seine Liebe zum Kochen wiederentdeckt. Und man bekam so ein bisschen den Eindruck auch, dass viele Menschen ihre Liebe zum Lesen wiederentdeckt haben. Doch ist dem wirklich so? Und wie hat sich der Büchermarkt in den vergangenen Jahren entwickelt? Diesen Fragen möchten wir heute in unserem Podcast auf den Grund gehen. Ich freue mich dafür, Herrn Gerkensmeier, er ist Finanzvorstand beim größten Publikumsverlag Deutschlands, Bastei Lübbe, sprechen zu können. Hallo Herr Gerkensmeier, schön, dass Sie heute dabei sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Herr Gerkensmeier, wir starten unseren Podcast gerne mit so einer kleinen, ich nenne es mal Vorstellungsrunde des Unternehmens. Das habe ich gerade schon gesagt, Bastei Lübbe ist der größte Publikumsverlag Deutschlands. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern trotzdem einmal kurz Ihr Unternehmen beschreiben?
Ja klar, kann ich gerne machen. Und ja, Sie haben es im Grundsatz richtig beschrieben und damit ist für mich diese Erklärung des Geschäftsmodells vielleicht auch ein bisschen einfacher als bei manch anderem Gast in diesem Podcast, weil eben ein Buch wir alle kennen. Und wir sind ein Buchverlag. Wir entwickeln also Inhalte in Zusammenarbeit mit unseren Autorinnen und Autoren, erwerben Rechte, lektorieren Inhalte, stellen physische Bücher her, aber auch E-Books, Hörbücher her. Vermarkten diese und vertreiben diese dann letztendlich über digitale Plattformen, aber auch ganz besonders über den lokalen Buchhandel. Und dabei agieren wir dann mit insgesamt 12 Verlagsmarken. Und damit decken wir dann ein breites Spektrum ab von Kinderbüchern, Jugendbüchern, New Adult, werden wir später sicher noch drüber sprechen, Sachbücher. Haben aber auch Weltbestseller im Programm wie Ken Follett, wie Dan Brown, die wir dann eben deutschsprachig im Programm haben. Und die Klammer um all dies ist bei uns hochwertige, populäre Unterhaltung. Ja. Also wir machen Unterhaltung, wir sind deshalb auch der Begriff Publikumsverlag, kein Fachverlag, sondern Publikumsverlag und wollen damit dann letztendlich die Massen begeistern.
Vielleicht so ein bisschen zum Einordnen für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie hat sich der Büchermarkt in den vergangenen Jahren entwickelt? Also wie muss man sich da die Entwicklung vorstellen?
Ja, der Buchmarkt als Ganzes hat sich über viele Jahre hinweg ziemlich stabil entwickelt. Und wie interpretiert man das jetzt oder wie schaut man da drauf? Dafür muss man halt ein bisschen tiefer reinschauen, weil es innerhalb dieses stabilen Gesamtmarktes gibt es halt durchaus unterschiedliche Entwicklungen. Zum einen dann mal, dass manche Segmente, manche Warengruppen da stärker rückläufig sind. Das sind eher wissenschaftliche Bücher, Ratgeberbücher, Reisebücher etc. Andere Segmente, Belletristik, wo wir uns dann drin bewegen, sich aber durchaus auch positiv entwickeln oder innerhalb dessen es dann auch noch dynamische Entwicklungen gibt, wenn man jetzt an digitale Produkte denkt, Hörbücher, E-Books, aber auch an einzelne Segmente, New Adult, die sich durchaus positiv entwickelt haben. Genau.
Jetzt haben Sie schon die Segmente so ein bisschen angesprochen. Gibt es, also wir haben, wenn wir jetzt sagen, wie haben die sich einzeln entwickelt, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen zu, gehen wir wahrscheinlich ein bisschen zu sehr ins Detail. Aber welche Bereiche haben sich, ich sage jetzt mal, in den letzten 2, 3 Jahren besonders gut entwickelt? Und wo schwächelt der Markt vielleicht ein bisschen?
In der Tat ist das so ein Stück weit das, was ich jetzt eben schon angeschnitten habe, vor allen Dingen auch bei den schwächelnden Segmenten. Aber bei uns in der Unterhaltung sehen wir, dass Kinder- und Jugendbücher sich gut entwickeln. Das sicherlich auch, wenn Sie einleitend von der Corona-Krise gesprochen haben, ein Segment, was unter Corona, glaube ich, besonders profitiert hat. Dass wenn man alleine zu Hause war mit der Familie oder auch mit den Kindern, die sie beschäftigen wollte, dass man dann gerne mal zu einem Buch begriffen hat. Dann habe ich auch das Digitale schon angesprochen, wo wir gesehen haben, E-Books entwickeln sich positiv, gerade aber auch Hörbücher, wo es dann darin wieder Unterschiede vor allen Dingen in den Vertriebsformen gab. Streaming kam dann jetzt neu auf für Hörbücher. Und dann gibt es noch ein Segment, was sich besonders dynamisch die letzten Jahre entwickelt hat, und das ist New Adult. Letztendlich ein Marktsegment, was vornehmlich Leserinnen anspricht, die ganz grob zwischen 16, 18 und Ende 20 sind und die gar nicht mal unbedingt in Verbindung mit Corona einfach das Lesen für sich als Freizeitbeschäftigung entdeckt hat. Und letztendlich hat das jetzt einen großen Push nochmal erlebt durch Social Media, was ein wesentlicher Treiber in dieser Zielgruppe und für deren Inspiration zum Lesen ist.
Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, dass New Adult sich so ein bisschen unabhängig von Corona auch entwickelt hat. War Lesen denn ein klassisches Corona-Hobby? Also haben Sie in der Zeit schon einen deutlichen Nachfrageanstieg verbucht während der Jahre?
Ich denke schon, dass Lesen grundsätzlich insofern Profiteur in den Corona-Zeiten war, als dass das etwas ist, was man alleine zu Hause machen kann und wir deshalb nicht gelitten haben, wie andere das getan haben. Gleichzeitig haben wir, wenn wir jetzt wirtschaftlich drauf schauen, für uns als Verlag, aber auch gegenläufig gemerkt, dass der Buchhandel geschlossen war und dass wir dort die Bücher nicht vertreiben konnten, dass keine Events stattfinden konnten, dass keine Lesungen stattfinden konnten. Also das war nicht alles positiv, aber in der grundsätzlichen Eigenschaft der Mediennutzung des Lesens war das sicher etwas, was profitiert hat.
Hat sich das Ganze wieder so ein bisschen normalisiert oder angeglichen? Wenn Sie jetzt sagen, Lesungen haben ja nun mal nicht stattgefunden, dürfen ja jetzt wieder.
Ja, ich glaube, da in der Erwachsenenunterhaltung, da gab es dann weniger den Ausschlag auch nach oben, deshalb weniger auch einen Angleich. Bei den Kinderbüchern, was ich anfangs gesehen habe, da war es sicherlich eher, dass man zu Corona-Zeiten einen Ausschlag gesehen hat, der sich dann auch wieder normalisiert hat.
Vielleicht nochmal so ein bisschen so zu einem, wie muss man sich die Konkurrenzsituation vorstellen? Also jetzt nicht, wie viele Konkurrenten gibt es, aber wie ist so insgesamt da die Situation?
Die Frage, wie viele Konkurrenten es gibt, wäre auch insofern schwer zu beantworten, als dass es sehr, sehr viele gibt. Ja. Das ist grundsätzlich ein ziemlich fragmentierter Markt mit vielen auch sehr kleinen Buchverlagen, die im Zweifel Inhaber geführt sind, Familien geführt sind. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch große Verlagsgruppen, nämlich im Zweifel dann international global agierende Gruppen, also Penguin Random House von Bertelsmann, die Holzbrink Buchverlage hier in Deutschland, aber auch Bonnier. Und wir als Buster Lübbe sind dann letztendlich so der größte Unabhängige in diesem Markt und fühlen uns in dieser Rolle eigentlich sehr wohl.
Jetzt vielleicht mal so für Laie, wie sichert man sich jetzt beispielsweise, ich sag mal so, Ken Follett, also dass man den deutschen Text verlegt? Also wie funktioniert das?
Ja, gerade mit Dan Brown und Ken Follett ist das schon eine letztendlich jahrzehntelange Zusammenarbeit und ein großes Vertrauensverhältnis und eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen eben diesen Autoren und wir als deren deutscher Verlag. Ganz grundsätzlich in der Zusammenarbeit mit Autorinnen und Autoren läuft das so, dass die sich überlegen, sie möchten einen Inhalt entwickeln, das im Zweifel oder auch schon gemeinsam mit einem Verlag tun. Aber wenn sie jetzt neu als Autoren in Erscheinung treten, haben sie in der Regel Agenturen mit dabei. Und dort schaut man dann, zu welchem Verlag passt das. Und umgekehrt, wir Verlage schauen, welche Stimmen noch gut zu uns ins Programm passen würde oder welche Inhalte, sodass man da dann zusammenfindet, um dann letztendlich das Produkt, das Buch gemeinsam zu entwickeln und dann gemeinsam erfolgreich zu vermarkten oder zu vertreiben.
Jetzt haben Sie gerade auch schon E-Books kurz angesprochen. Jetzt hatte man in den vergangenen Jahren, ich kenne das auch von mir selber so ein bisschen, so dieses, also E-Books haben ja den Vorteil, man hat schnell kein Papier, kein Gewicht, alles gut. Auf der anderen Seite neigen Leser ja doch dazu, ich hätte gerne das physische Buch in der Hand. Also wie hat sich vielleicht auch der Bereich E-Book entwickelt in den vergangenen Jahren? Man hatte so ein bisschen das Gefühl, es ploppte mal auf und ja, war so ein bisschen gehypt und jetzt hat sich das auch schon wieder so ein bisschen normalisiert. Stimmt das oder ist das nur so ein Gefühl?
Ja, also grundsätzlich haben E-Books und E-Book-Reader letztendlich genau die Vorteile, die Sie angesprochen haben, dass es halt in gewissen Situationen unheimlich handlich und einfach ist und man all seine Bücher immer dabei hat und auch gut lesen kann. Gleichwohl gibt es in der Tat auch das Faible für die immer noch physischen und gedruckten Bücher. Ja. Und E-Books ist jetzt kein Thema, was ganz brandneu aufgekommen ist, sondern schon einige Jahre im Markt ist. Und jetzt keineswegs das gedruckte Buch vollständig oder überdurchschnittlich verdrängt hat. Im Gegenteil, wir sehen in Statistiken, dass letztendlich etwa 70% der Leserinnen und Leser weiterhin das gedruckte Buch bevorzugen. Dann gibt es weitere knapp 15%, die gedruckt als auch E-Book lesen. Und nur die verbleibenden gut 15% dann, das sind die ausschließlich E-Books lesen. Ja. Und insofern sehen wir eigentlich eher das gedruckte Buch als so ein Stück weit die Konstante in der Mediennutzung. Bei anderen Mediengattungen sieht man, dass Zeitungen, Zeitschriften werden gedruckt halt viel, viel stärker verdrängt von dem digitalen Pendant als bei uns. Und das sehen wir interessanterweise dann auch in den jungen Zielgruppen. New Adult eben angesprochen, dort die Leserinnen und Leser haben ein ganz besonders starkes Faible nochmal für das gedruckte Buch. Das ist auch so, dass diese Bücher dann überdurchschnittlich schön hergestellt sind, eine tolle Produktausstattung haben, die sogenannten Farbschnitte, also bedruckte Außenseiten, sind wieder aufgekommen, wodurch dieses Buch dann halt auch nochmal ganz anders einen Sammelcharakter bekommt, getrieben von Social Media, wo man dann eben vor seiner Buchwand im Rücken sitzt, sodass wir jetzt keineswegs sehen, dass das physische Buch da irgendwie komplett unter die Räder gerät.
Jetzt haben Sie Social Media schon angesprochen. Wie wichtig ist für Sie auch Social Media Marketing?
Sehr wichtig. Dadurch, dass wir halt stark in diesem Bereich New Adult sind, ich habe anfangs von Verlagsmarken gesprochen, hier ist das unsere Verlagsmarke Lux im Wesentlichen. Und Lux ist als Marke Teil der Community. Und die Community findet ganz stark auf Social Media, also auf TikTok und Instagram statt. Und wir sind Teil davon. Das heißt, wir haben einen starken eigenen Social-Media-Auftritt. Wir sind dort Teil der Community, unsere Autorinnen und unsere Autoren genauso. Und das ist für uns als Unternehmen was ganz Tolles, weil wir damit viel, viel näher dran sein können. Traditionell bei einem Buchverlag ist für die Leserinnen und Leser die Verlagsmarke eigentlich ziemlich egal. Man nimmt das vielleicht irgendwie wahr und verbindet dann ein bisschen was mit, aber so richtig, dass diese Marke da einen Stellenwert hatte, gab es nicht. Und das ist jetzt in diesen Zeiten und im Wesentlichen über Social Media anders. Ja. Die Marke Lux ist unheimlich präsent. Die jungen Frauen bezeichnen sich selber als Luxies, sodass wir da halt anders teilhaben können, was super für uns ist, weil wir die Community dadurch besser verstehen können, weil wir mit dem Ohr näher dran sind, weil wir letztendlich dann auch über die internationalen Communities schauen können, welche internationalen Rechte von Autorinnen und Autoren wir noch einkaufen können. Also etwas, was in den USA auf TikTok, Instagram gehypt wird, kann man dann schneller und einfacher als nach Deutschland holen, sodass es für uns viele, viele, viele Vorteile hat.
Wären für Sie denn auch weitere Märkte interessant? Also Sie sind ja in Deutschland der größte deutsche Publikumsverlag. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Dachregion oder europaweit. Wären da noch Märkte für Sie interessant oder eher nicht?
Genau, also Dachregion ist es schon. Das ist deutschsprachig. Österreich und Schweiz oder zumindest der deutschsprachige Teil der Schweiz ist dort auch mit abgedeckt. Und Internationalisierung haben wir aktuell dadurch abgedeckt, dass wir Lizenzen dann halt von deutschen Autorinnen und Autoren auch an internationale Verlagspartner verkaufen und vertreiben. Ja. So wie wir die internationale Lizenz von Ken Follett eingekauft haben, so kaufen andere Verlage unsere internationale Lizenz von beispielsweise Mona Kasten, um eine deutsche Lux-Autorin zu nennen, ein. Das ist dort für die Bücher im engeren Sinne. Ein anderer Bereich ist dann aber auch noch Lizenzen, die über das Buch hinausgehen, sprich konkret letztendlich Film- und Serienadaptionen von den Büchern, ja, die wir dann auch international verkaufen können, sodass wir auf diese Art und Weise durchaus einen internationalen Footprint schon haben, ja, und uns auch anschauen, inwiefern wir möglicherweise noch mal ein bisschen stärker in internationale Märkte eintreten könnten. Im Kern werden wir absehbar aber ein deutscher Buchverlag bleiben.
Sie schreiben auf Ihrer Homepage, dass Sie sich als Innovationstreiber etabliert haben. Von welchen Innovationen sprechen wir hier jetzt bei einem klassischen Verlag?
Genau, das sind zum einen dann digitale Angebote. Wir haben als Unternehmen einen Umsatzanteil mit digitalen Produkten von etwa 30%. Damit sind wir über dem Marktdurchschnitt. Und das haben wir eben geschafft, weil wir solche Innovationen umarmen. Das war zum einen mal E-Book, vor allen Dingen dann im Digitalen auch Hörbücher, wo wir beispielsweise ganz früh in eigene Studiokapazitäten investiert haben, um hier Hörbücher selber und in sehr hoher Qualität mit eigenen Sprecherinnen und Sprechern aufnehmen und produzieren zu können. Aber auch im Vertrieb, in der Vermarktung waren wir innovativ unterwegs, insofern als dass wir frühzeitig auch auf Streaming-Angebote gegangen sind. Also Spotify, ursprünglich aus dem Musikstreaming kommend, aber auch BookBeat, ein Streaming-Anbieter rein für Bücher. Und dort waren wir schneller und agiler, als es manch anderer Marktwettbewerber ist. Und das ist eben auch aus unserer Position heraus, dass wir halt der unabhängige, in Anführungszeichen kleine Publikumsverlag sind, neben diesen globalen Konzernen teilweise, die sich dann vielleicht schwerer tun oder nicht ganz so schnell sein können, manche von diesen Themen anzunehmen, sodass wir halt bei diesen Digitalangeboten sicherlich Vorreiter sind und auch bei anderen Themen, New Adult, wir sind mit Glück der Marktführer in dem Segment. Und das konnten wir auch nur schaffen, indem wir dort dann innovativ unterwegs waren, wie wir die Community bespielen. Wir machen Events mit denen. Wir haben innovative Produktausstattung und Ähnliches.
Kommen wir jetzt vielleicht nochmal so auf also die Finanzseite Ihres Unternehmens zu sprechen. Ihr Geschäftsjahr endete ja im März. Der Geschäftsbericht ist für Juli angekündigt. Viel sagen können Sie wahrscheinlich noch nicht, aber können Sie unseren Hörerinnen und Hörern trotzdem, sagen wir mal so, zumindest sagen, wie zufrieden Sie mit dem Geschäftsjahr 2024/25 sind?
Genau, in der Tat. Wir sind jetzt genau zwischen dem 31. März und zwischen unserer Geschäftsberichtveröffentlichung. Also sind wir jetzt gerade voll in der Erstellung und in der Prüfung der Zahlen. Und können da jetzt noch nicht im Detail drüber sprechen. Wir haben aber ja in unserer Prognose ein durchaus erfolgreiches Geschäftsjahr prognostiziert. Und das kommend von schon einer sehr, sehr starken Basis. Also wir hatten letztes Jahr 110 Millionen Euro Umsatz, 14 Millionen Euro EBIT mit einer beachtlichen EBIT-Marge von fast 13%, was für einen Buchverlag, für ein Medienunternehmen echt beachtlich ist. Und haben nun prognostiziert, wenn wir zum Beispiel aufs EBIT schauen, eine Range von 17 bis 18 Millionen Euro. 17 Millionen Euro würde bedeuten, dass man weiterhin eine EBIT-Marge mindestens in dieser Größenordnung hat und dass man das EBIT dann kommend von 14 Millionen Euro um mehr als 20% gesteigert hat. Ja, sprich, wenn wir diese Prognose erreichen, kann man, glaube ich, mit Fug und Recht von einem erfolgreichen Geschäftsjahr sprechen. Was toll ist, weil es nicht selbstverständlich ist, auch wenn man sich insgesamt die wirtschaftliche Lage anschaut, das Konsumklima anschaut, sind wir da sehr, sehr stolz und froh für das, was wir bereits erreicht haben und noch erreichen werden.
Spüren Sie da denn trotz alledem, ich sage jetzt mal, wie so eine Nachfrageverschiebung? Also bekommen Sie die aktuelle konjunkturelle Lage, auch wenn das Geschäftsjahr sehr positiv vermutlich verlaufen ist, bekommen Sie die zu spüren?
Wir bekommen sie schon zu spüren, ja. Mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen schwächer. Auch in den verschiedenen Segmenten, wo wir drin sind, gibt es manche Themen, die dort stärker betroffen sind, andere weniger stark. Grundsätzlich ist sicherlich das Produktbuch etwas, was weniger konsumabhängig ist, als es andere Produkte sind. Wenn man sich das vorstellt, Leute, die gerne lesen, die sparen dann nicht zuerst an dem Buch. Da gibt es andere Konsumgüter, die man sich erst nicht mehr leistet. Bücher kauft man, glaube ich, ein Stück weit noch weiter. Und das ist das, was wir dann auch merken, dass grundsätzlich der Buchmarkt und wir da robuster sind, als es andere sind.
Gibt es denn in Ihrem Geschäft auch, ich sage jetzt mal so Saisoneffekte, sowas wie ein besonders starkes Weihnachtsgeschäft, oder gehen Leser das ganze Jahr über auf Buchjagd, sage ich mal?
Ja, das tun sie, aber in der Tat mit einem Schwerpunkt zu gewissen Zeiten im Jahr und ganz konkret auch das Weihnachtsgeschäft, wo Bücher sicherlich auch etwas ist, was gerne verschenkt wird. Grundsätzlich dann aber auch in den Urlaubszeiten, wo die Menschen tendenziell ein bisschen mehr Zeit haben zum Lesen, sodass in der Tat das Weihnachtsgeschäft auch für uns ein Fokus ist. Das heißt, wir haben dann auch oft einen Fokus auf unser Herbst-Winter-Programm, wo dann viele der großen Titel erscheinen, wo wir dann im Herbst schon als Verlag schauen, dass wir stark in den Handel reinverkaufen, sodass der Handel dann halt letztendlich an die Endkunden rausverkaufen kann. Für Weihnachtsgeschäft, wo wir eine Saisonalität spüren, aber auch Frühjahr, Ostern ist wichtig für uns. Sommer ist traditionell eine Zeit, wo ursprünglich mal gerne ein Taschenbuch mitgenommen wurde, jetzt wahrscheinlich eher die E-Books auf den Reader geladen werden, sodass man eine gewisse Saisonalität merkt. Gleichzeitig jetzt aber auch keinen Zeitpunkt im Jahr, wo totale Flaute ist.
Derzeit liegt der Free Float Ihres Unternehmens bei 24,44%, wenn ich mich recht entsinne. Gibt es Pläne, den in Zukunft zu erhöhen?
Wenn Sie jetzt mich als Vorstand fragen, inwiefern es da Pläne gibt, dann könnte ich den in erster Linie mal erhöhen, indem wir die Anzahl der Aktien verändern. Und da ist aktuell nichts geplant. Und das andere ist dann halt, wie die Aktionäre und Aktionärinnen sich verhalten und wer da wie an unserem Unternehmen beteiligt ist. Und da sehen wir insofern ganz aktuell eine gewisse Entwicklung, dass zwei größere Investoren Schwellenwerte unterschritten haben, sodass dieser Wert, den Sie jetzt eben genannt haben, sich ein Stück weit erhöht hat, dass der Pre-Float ein bisschen höher geworden ist, was viele Aktionärinnen und Aktionäre begrüßen. Auf der gleichen Seite haben wir aber auch die schöne Situation, dass wir sehr, sehr starke Ankerinvestoren haben, insbesondere mit Birgit Löbbe aus der Familie, des Familienunternehmens, aber auch mit Rossmann, der inzwischen mehr als 25% hält, sodass wir da eine Kombination haben aus signifikantem Free Float, aber auch starken Ankerinvestoren.
Wie sehen Ihre Mittelfristziele aus für die kommenden Jahre?
Wir haben eine Wachstumsstrategie entwickelt, die sich ganz stark an sogenannten community-getriebenen Geschäftsmodellen orientiert. Ja. Das ist das, was wir eben am Beispiel von Lux und New Adult ein Stück weit angerissen haben, wo ich beschrieben habe, welche Vorteile diese community-getriebenen Modelle haben können, wo wir als Marke anders auftreten können, daraus entstehen andere Umsatzkanäle noch erschließen können. Wir können jetzt besser in den Direktverkauf von Büchern an diese Zielgruppe gehen. Wir haben von Events gesprochen, wir haben von Lizenzierungen, von Filmrechten etc. gesprochen. Und daran orientiert sich unsere Wachstumsstrategie, wo wir jetzt in den letzten Jahren schon gute Erfolge erzielen konnten und wo wir absolut zuversichtlich sind, da auch in den nächsten Jahren nochmal weiter auf diesem hohen Niveau wachsen zu können und das dann sowohl organisch tun werden, aber auch immer auf der Suche nach Zukäufen sind, um dort nochmal ergänzen zu können. Punkt.
Apropos Zukäufe, gibt es da, ich sage jetzt mal, konkretere Pläne?
Also es gibt den klaren Plan, dass wir auch über Zukäufe wachsen wollen und wachsen werden. Und das ist ein Stück weit auch in der DNA unseres Unternehmens drin. Lux haben wir jetzt ein paar Mal erwähnt, war ursprünglich mal ein Zukauf. Aber auch andere Verlagsmarken sind dann mal als Akquisition zu uns gestoßen. Das ist nicht nur etwas, was bei uns in der DNA ist, sondern insgesamt auch in den Verlagen. Wir haben von den großen Verlagsgruppen gesprochen, die halt stark durch Zukäufe auch gewachsen sind. Ja. Sodass es bei uns mit drin steckt und dass wir davon überzeugt sind, dass uns das gut tut, dort auch noch weitere Zukäufe zu integrieren. Gleichwohl tun wir das auch mit Bedacht und mit der notwendigen Vorsicht. Wir wollen halt vollkommen überzeugt sein, dass es richtig gut zu uns passt. Wir wollen uns auch nicht zu weit entfernen von unserem Kerngeschäft. Und dann, wenn wir dort etwas finden, dann werden wir zuschlagen, weil wir eben auch ein gutes Zuhause bieten können für diese Unternehmen, die wir dann kaufen. Auch das haben wir dann halt eben über diese Beispiele schon gezeigt, sodass das Teil unserer Wachstumsstrategie ist. Ja, wann, wie und was sich da konkret umsetzen lässt, das hängt dann halt immer von den speziellen Konstellationen ab.
Was unsere Hörerinnen und Hörer natürlich besonders interessiert ist, wie sieht Ihre Dividendenpolitik aus?
Die haben wir relativ klar formuliert. Insofern, dass unsere Dividendenpolitik vorsieht, dass wir 40-50% des Gewinns ausschütten, konnten dazu zuletzt unsere Dividende auch signifikant steigern. 30 Cent waren es zuletzt, zwischen 3-4% Dividendenrendite. Das wurde gestiegen in den Jahren davor. Davor wiederum eine Zeit, wo es dem Unternehmen auch mal nicht so gut ging, sodass wir jetzt in einer Phase sind, wo wir wirklich stabil Dividende auszahlen. Eine gewisse Volatilität kann da mal gesehen werden, aber diese Dividendenpolitik von 40-50%, an der halten wir fest. Und das freuen wir uns, dass das dann auch noch ein Bestandteil ist, den wir den Aktionärinnen und Aktionären bieten können, neben einer zuletzt auch beachtlichen Kursentwicklung.
Jetzt ist es immer ein bisschen schwierig, einen Blick in die Glaskugel zu werfen. Aber wenn man Sie jetzt als Finanzvorstand fragt, wo sehen Sie Bastei Lübbe, ich sage jetzt mal, in 5-10 Jahren? So vielleicht zum Abschluss.
Ja, okay, genau. Gute Frage zum Abschluss. Spannende Frage. Und ja, wenn Sie es einleiten, mich als Finanzvorstand, in 5-10 Jahren, dann würde ich erstmal sagen, dass das Unternehmen dann sicherlich mit Stolz auf eine Dekade guter wirtschaftlicher Entwicklung zurückschaut. Ich würde davon ausgehen, dass wir im Kern weiterhin ein deutscher Buchverlag sind, der die Umsetzung der eben genannten Wachstumsstrategie, nämlich so entlang dieser community-getriebenen Geschäftsmodelle, erfolgreich fortgesetzt hat, bedeutet, wir werden bis dahin dann die Potenziale, die uns das bietet, noch stärker genutzt haben. Ich habe Direct Commerce genannt. Wir können in Abo-Modelle noch stärker reingehen. Wir können Events noch machen. Wir können grundsätzlich halt unser Geschäftsfeld erweitern, Innovationen weiter umarmen, im Digitalen am Puls der Zeit bleiben, sodass wir in 5-10 Jahren aus meiner Sicht deutlich gewachsen sein werden, gleichzeitig aber uns auch nicht zu weit vom Kern entfernt haben und unsere Identität letztendlich dann auch als deutscher Verlag sicherlich weiter bewahrt haben werden.
Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr schönen Schlusswort. Wir dürfen auf jeden Fall weiterhin gespannt bleiben. Ich darf mich an dieser Stelle für das interessante Gespräch bedanken, Herr Geckensmeier. Vielen Dank.
Danke Ihnen, danke für die Einladung. Ja, auch von meiner Seite, hat Spaß gemacht.
Sehr gerne. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht die ein oder andere Information aus dem Interview mitnehmen, die für euch auch neu war. Wenn ihr mehr rund um das Thema Börse erfahren wollt, dann schaut unbedingt auf unserer Homepage effekten-spiegel.com vorbei. Dort halten wir euch wie immer werbefrei und unabhängig über das tägliche Börsengeschehen auf dem Laufenden. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund.